Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt erst recht, dem Podcast für Kriminalpolitik und Strafrecht. Mein Name ist Johanna Demel.
Und mein Name ist Jakob Horn. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das durchaus polarisiert, bei dem sich die Meinungslager sehr deutlich voneinander unterscheiden und dessen rechtliche Regelung ebenso kontrovers wie kompliziert ist. Und es geht um Prostitution bzw. das Prostituierten-Schutzgesetz. Wir sagen an dieser Stelle schon mal, dass wir im Laufe der Folge aber von Sexarbeit sprechen werden und den formaljuristischen Begriff Prostitution nicht verwenden werden. Häufig wird dabei die Situation in Deutschland, wo Sexarbeit legal ist, verglichen mit Ländern wie Schweden oder Frankreich, wo dieser Tätigkeit nicht ohne weiteres nachgegangen werden kann. Und auch wir wollen uns unterschiedliche Regelungssysteme anschauen, die aktuelle Lage in Deutschland und eben auch mögliche Reformperspektiven. Und dazu haben wir unter anderem mit der Sexarbeiterin Ruby Rebelde gesprochen. Und sie hat uns erzählt, wie sie zur Sexarbeit gekommen ist.
Ich bin Sexarbeiterin seit 2013, habe erst als Full-Service-Sexarbeiterin im Escort-Bereich und in so Saunaclubs gearbeitet. Und dann später bin ich auf den BDSM-Bereich komplett umgestiegen. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich angefangen habe, 2011 meine BAföG-Schulden zu begleichen, die mir aus dem Studium entstanden sind. Und ich habe damals Vollzeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb angestellt gearbeitet und habe unter 6 € pro Stunde verdient. Und davon ist einfach nicht genügend Geld übrig geblieben, um so größere Beträge wie BAföG-Schulden oder Studienschulden halt umfassend zurückzuzahlen. Und da habe ich dann das erste Mal nach so einer kurzen Liebäugelei im Studium schon mal mit dem Thema ernsthaft darüber nachgedacht, Sexarbeit zu machen. Und so habe ich dann auch damit angefangen und damit im Prinzip meine Studienschulden auch zurückgezahlt. Es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt als eine Notlösung gesehen habe, sondern es war vielmehr für mich eine Möglichkeit, neben einer Vollzeitanstellung mit wenigen Stunden Arbeit im Monat relativ hohen Verdienst zu erzielen. Und gleichzeitig in einem Bereich von Zwischenmenschlichkeit zu arbeiten, der mir im weitesten Sinne auch Spaß gemacht hat. Ne? Also ich finde es unglaublich interessant, die Sexualität anderer Menschen zu erkunden und einen Rahmen zu schaffen, in dem man die gestalten kann. So. Und das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt Dinge, die ich sehr gerne täte, also mich noch viel mehr für Menschenrechte einzusetzen. Aber ich sehe nicht, dass ich damit tatsächlich Geld verdienen kann. So. Und deswegen bin ich bei der Sexarbeit geblieben. Und ich muss auch einfach dazu sagen, das ist ja mittlerweile auch bekannter, als das noch vor ein paar Jahren war. Aber ich wäre jetzt gar nicht in der Lage, so Vollzeit zu arbeiten. Und auch da ist Sexarbeit für mich einfach eine Möglichkeit. Ne? Also mir selber meine Zeit einzuteilen, das würde ich jetzt auf andere selbstständige Tätigkeiten auch zutreffen. Aber das interessiert mich dann halt nicht so. Und hier ist jetzt auch noch die Frage enthalten, Feminismus, Gleichberechtigung, sexuelle Rechte oder Reproduktionsrechte von Frauen. Und insofern finde ich das schon eine unglaublich spannende Sache und deswegen bin ich der Arbeit auch treu geblieben.
Wir wollen uns zu Beginn natürlich erstmal anschauen, wie die rechtliche Lage der Sexarbeit in Deutschland ist und wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Dafür haben wir mit Professor Dr. Joachim Renzikowski gesprochen. Er ist Professor für Strafrecht an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und er forscht unter anderem zu Sexualstrafrecht und hat 2007 im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das Prostitutionsgesetz begutachtet. Und Professor Renzikowski hat mit einem kurzen Beispiel aufgezeigt, wie Sexarbeit noch vor einigen Jahrzehnten in Deutschland rechtlich bewertet wurde.
Sie kennen vielleicht die ganz alte Rechtsprechung zum Dirnenlohnbetrug. Eine Frau, die plötzlich nicht mehr wollte, die wurde wegen Betrug bestraft. Ein Mann, der nicht bezahlt hat, der wurde nicht wegen Betrug bestraft, weil die Frau hier keinen Anspruch, keinen rechtlich geschützten Anspruch auf den Dirnenlohn hat. Und das ist ja ein ganz krasser Wertungswiderspruch eigentlich.
Vor 2002 wurde Sexarbeit als etwas Sittenwidriges eingestuft, also als Verstoß gegen moralische Maßstäbe. Und das bedeutete konkret keine Arbeitsverträge, keine Sozialversicherung oder Verträge mit Kundinnen. Und das wiederum bedeutet, dass am Ende Sexarbeitende auch keine Entgeltforderung für ihre Sexarbeit hatten. Wie beim Dirnenlohnbeispiel. Und die strafrechtliche Verfolgung ergab sich einerseits aus dem Paragraphen 180a Strafgesetzbuch, also wegen Förderung der Prostitution, und aus Paragraph 181a Strafgesetzbuch, wegen Zuhälterei. Und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen sollten sich eben aus diesen Normen ergeben.
2002 wandelte sich die rechtliche Lage dann maßgeblich. Und Grund dafür war ein neues Gesetz, dessen Zweck uns Professorin Sikorski erläutert hat.
Also das Hauptziel des Prostitutionsgesetzes, welches ja 2002 am 1. Januar, soweit ich weiß, in Kraft getreten war, war die Entkriminalisierung und die Legalisierung der Prostitution. Also bis dahin war die Prostitution ja sittenwidrig und das hatte die unschöne Konsequenz, dass die Frauen, die in der Prostitution tätig sind, sind ja meistens Frauen, nicht geschützt werden können, sondern immer mit zu den Bösen gehörten. Also, weil sie waren ja praktisch die Quelle der Sittenwidrigkeit. Und was sittenwidrig ist, kann ich auf keinen Fall irgendwie schützen, sondern das muss ich eben eindämmen, verhindern und so. Und das sollte verändert werden.
Entscheidend war also der neue Blickwinkel auf diejenigen, die die Arbeit anbieten. Das Prostitutionsgesetz sah vor allem die Aufhebung der Sittenwidrigkeit vor. Und dadurch war also nun eine Sozialversicherung, eine Anstellung und eine Entgeltforderung möglich. Außerdem wurde die Sexarbeit jetzt als einseitig verpflichtender Vertrag zwischen Sexarbeitenden und KundInnen behandelt. Das bedeutet, es gibt keinen einklagbaren Anspruch auf eine sexuelle Dienstleistung, aber andersherum, Sexarbeitende können ihre Entgeltforderungen gegen KundInnen vor Gericht einklagen. Außerdem wurden die Normen des StGB, die Johanna angesprochen hat, geändert. Paragraph 180a StGB war nun die Ausbeutung von Prostituierten und nicht mehr die Förderung der Prostitution. Und auch Paragraph 181a, die Zuhälterei, wurde so geändert, dass Verbesserungen der Arbeitsbedingungen nicht mehr strafbar waren, sondern dass diese jetzt straffrei durchgeführt werden konnten. 15 Jahre später, 2017, wurde dann ein neues Gesetz beschlossen, das Prostituierten-Schutzgesetz. Und warum eine Gesetzesänderung nötig war und was Inhalt des neuen Gesetzes ist, das hat uns ebenfalls Professorin Sikorski erklärt.
Ja, das Prostituierten-Schutzgesetz hat zunächst mal genau die Lücke schließen wollen und sollen, die das Prostituiertengesetz aufgeworfen hat. Das Prostituiertengesetz hat ja, wenn man so will, nur zwei Regelungen getroffen, also die wirklich interessant sind, nämlich Prostitution ist nicht sittenwidrig und Prostitution ist eine so höchstpersönliche Dienstleistung, dass niemand der Prostituierten vorgeben darf, was sie mit wem, wann, wie und wo und so weiter auch machen darf. Das hat das Prostituiertenschutzgesetz jetzt nochmal express service geregelt. Das ergibt sich aber eigentlich aus dem Prostituiertengesetz. Nur der ganze Rest, der stand ja im Prostituiertengesetz nicht drin. Und das steht jetzt im Prostituiertenschutzgesetz drin. Anmeldepflicht, Gesundheitskontrolle, Genehmigungspflicht für Bordellbetreiber, Möglichkeiten, Auflagen zu erteilen und so weiter. Das steht drin. Und das ist zunächst mal ganz klar ein Fortschritt, weil die Lücken, die das Prostituiertengesetz gelassen hat, die werden jetzt geschlossen.
Professor Ranzikowski hat die hauptsächlichen inhaltlichen Regelungen jetzt schon angesprochen. Insbesondere für Sexarbeitende ist dabei die Anmeldepflicht relevant. Die umfasst ein Informations- und Aufklärungsgespräch und auch eine Gesundheitsberatung. Und danach erfolgt dann die Ausstellung einer Anmeldebescheinigung. Die wird von Sexarbeitenden selbst auch Hurenpass genannt. Und die ist dann in der Regel für 2 Jahre gültig und enthält eben eine weitere verpflichtende jährliche Gesundheitsberatung.
Das bedeutete eine große Veränderung des Berufsalltags für Sexarbeitende. Und dieses Gesetz hat allerdings bereits vor Inkrafttreten für große Verunsicherung gesorgt.
Man kann jetzt nicht sagen, dass sich der Berufsalltag erst 2017 verändert hat, als das Gesetz in Kraft getreten ist, sondern schon 2016 hat die ganze Sexarbeits-Community so ein bisschen ein Rumoren erfasst, ja. Also da war sehr vieles sehr unklar. Es war überhaupt nicht plausibel, wie das umgesetzt werden sollte. Es ist ja auch Ländersache, wie es umgesetzt werden soll. Es war von vornherein klar, dass in Berlin es noch dauern würde, aufgrund einfach der Umsetzbarkeit und andere Bundesländer haben noch länger gebraucht, um dort eine Umsetzung zu erzielen.
Wie Ruby Rebelde erzählt, ist die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes Ländersache. Das heißt, die Länder müssen eigene Umsetzungsgesetze erlassen, aufgrund derer dann zum Beispiel die Gesundheitsberatung und die Registrierung von Sexarbeitenden stattfinden kann. In Thüringen wurde beispielsweise erst 2021 ein Gesetz zur Ausführung dieses Prostituiertenschutzgesetzes verabschiedet.
Und viele Menschen haben bis zum 31.12.2016 gedacht, dass sie nicht mit gemeint sind bei dem Gesetz für die Prostituierten oder zum Schutze der Prostituierten in Deutschland. Und das war ein sehr böses Erwachen für sehr viele Kolleginnen im Massagebereich, im Tantra-Bereich, aber auch in der BDSM-Sexarbeit.
Es gilt jetzt also ein neues Gesetz. Bisherige Lücken sollten geschlossen werden. Die Umsetzung durch die Länder ist erfolgt. Johanna, da muss man natürlich die Frage stellen, ob denn dadurch eigentlich auch Zufriedenheit für alle Seiten erreicht wurde.
Ja, aktuell gibt es kaum Zufriedenheit mit der gesetzlichen Lage und es gibt von vielen Seiten starke Kritik. Die einen sagen, die Regelung des Prostituiertenschutzgesetzes gehe zu weit, die anderen sagen, sie gehen nicht weit genug. 2018 gab es dann sogar eine Verfassungsbeschwerde gegen das Prostituiertenschutzgesetz. Die BeschwerdeführerInnen bemängelten vor allem, dass die Anmelde- und Beratungspflicht gegen die Berufsfreiheit verstoßen würde. Diese Verfassungsbeschwerde war dann allerdings erfolglos. Die Zielerreichung des Prostituiertenschutzgesetzes ist noch unklar und soll dafür bis 2025 evaluiert werden. Aber schon jetzt sieht Professor Renzikowski dabei viele problematische Aspekte.
Die Frage ist allerdings, ob die einzelnen Regelungen jetzt in jeder Hinsicht geglückt sind. Und dazu müsste man, und das wird die Evaluation jetzt auch zeigen, untersuchen, welche Ziele verfolgt die einzelne Regelung jeweils und können diese Ziele erreicht werden. Also man kann schon jetzt sagen, dass das Prostituiertenschutzgesetz problematisch ist, was man schon allein daran sieht, dass es sowas wie Versicherungspflicht und Anmeldepflicht ja gibt, dass wenn man aber die entsprechenden statistischen Daten auswertet, der Versicherung oder der Behörden, dass man feststellt, das müssten eigentlich viel mehr sein. Also wie kann das sein, dass man, wie kann so eine Lücke klaffen zwischen Schätzungen von 200.000 bis 400.000 Prostituierten in Deutschland und nur so Pi mal Daumen 40.000 Anmeldungen?
Auch die Sexarbeiterin Ruby Rebelde sieht vieles an der aktuellen Situation kritisch. Sie engagiert sich bei Hydra Berlin und ist dort Teil des Vorstands. Wer sich jetzt fragt, was Hydra Berlin ist: Hydra ist ein eingetragener Verein, der Sexarbeitende durch eine Beratungsstelle unterstützt. Zudem unterhält Hydra ein Café als Treffpunkt für Menschen, die im Erotikbereich tätig sind.
Ich bin der Meinung, eine Gesetzgebung zu Prostitution oder zur Sexarbeit alleine wird die Fragen, denen wir gegenüberstehen, nicht klären können. Das bedeutet, ich halte es für Symptombekämpfung, nur was an der Sexarbeitsgesetzgebung zu tun und zum Beispiel Migrationsrecht unangetastet zu lassen. Wir brauchen einfach eine Erweiterung der legalen Zuzugsmöglichkeiten und Migrationsrecht muss angepasst werden, um dem Aspekt der informellen Arbeit in der Prostitution und in der Sexarbeit gerecht zu werden.
Speziell die Registrierungspflicht kritisiert Ruby Rebelde unter dem Aspekt, welche Auswirkungen sie für Sexarbeitende haben, die zum Beispiel wegen einer fehlenden Aufenthaltsbestimmung oder aber auch wegen Datenschutzbedenken sich überhaupt nicht registriert haben. Deutlich wurde das für Ruby vor allem in der Corona-Pandemie.
In den Lockdowns 1 und 2 konnten Sexarbeitende sehen, was es bedeutet, wenn sie ihrer Arbeit nur noch illegalisiert nachgehen können. Und das betrifft in Deutschland viele, viele Menschen, die sich nämlich nicht nach dem Prostituiertenschutzgesetz von 2017 registriert haben. Denn genau damit hat auch die Sexarbeitsbewegung also immer gegen das Prostituiertenschutzgesetz argumentiert, denn es separiert in Deutschland Sexarbeitende in legalisierte Sexarbeitende und illegalisierte Sexarbeitende. Und während Corona ist es einfach flächendeckend nicht erlaubt gewesen. Man hat aber gesehen, dass die Nachfrage überhaupt nicht zum Erliegen kommt Und das andere ist, dass es nach wie vor Menschen gibt, die sich halt nicht haben registrieren lassen können und deswegen auch keinen Anspruch auf soziale Sicherungssysteme gehabt haben. Also sowas wie die Corona-Hilfen oder die Neustarthilfen für Solo-Selbstständige. Das konnten diese illegalisierten KollegInnen nicht in Anspruch nehmen. Und das ist ein großes Problem. Und es bedeutet halt, dass die Registrierungspflicht in Deutschland sehr viel Ungleichheit geschafft hat in einer vulnerablen Gruppe.
Professor Renzikowski hält aber zum Beispiel die Gewerbeanmeldung, die das Prostituiertenschutzgesetz vorschreibt, für sehr sinnvoll.
Also ein Beispiel, dass man auf eine Gewerbeanmeldung verzichtet, das halte ich für völlig abwegig. Ja? Also es muss doch darum gehen, dass man Rockergruppen und organisierte Kriminalität irgendwie aus dem Bereich verdrängen kann. Natürlich kennt jeder aus dem Gewerberecht die Strohmann-Problematik. Ja? Wenn ich aus irgendeinem Grund, meistens in Straftaten, wenn mir verboten wird, ein Gewerbe zu betreiben, dann muss ich halt gucken, dass ich einen Strohmann finde. Aber deswegen ist noch niemand auf die Idee gekommen, das Gewerberecht über Bord zu schmeißen, sondern da müsst ihr halt sagen, ja, okay, dann müsst ihr halt besser kontrollieren. Aber es kann nicht sein, dass der Betreiber einer Frittenbude mehr Auflagen hat als der Betreiber eines Bordells. Also das finde ich ist so evident wie wenig.
Die Frage ist also, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt zur Regelung von Sexarbeit?
Ja, tatsächlich wird Sexarbeit in Europa und in der Welt rechtlich sehr unterschiedlich behandelt. Und es lassen sich dabei grob drei Regelungstypen bilden. Einer dieser Regelungstypen war früher in Deutschland zu finden, den haben wir auch schon kurz angesprochen. Danach ist die Sexarbeit nicht verboten, aber sittenwidrig. Der Staat toleriert es dann weitestgehend, aber die Polizei kann im Rahmen ihres Ermessens auch einschreiten. Und aktuell findet man das so zum Beispiel in Spanien. Dieser Regelungstyp hat laut Professorin Sikowski aber eben einen entscheidenden Nachteil.
Dieses Modell für die Frauen ein Riesennachteil, weil sie nicht geschützt werden können. Das Beispiel mit Dürrenlohnbetrug hatten wir schon. Aber ich kann natürlich auch nicht regeln, wie man ein sittenwidriges Gewerbe ja sozialverträglich ausüben können soll. Denn Sittenwidrigkeit kann nicht als sozialverträglich gedacht werden.
Ein weiteres Modell ist der sogenannte Regulationismus. Und dessen Grundgedanken hat uns Professor Renzikowski sehr bildlich erklärt.
Also man kann die Idee, die dem Regulationismus zugrunde liegt, anhand einer Pyramide veranschaulichen. Ja? Und die Pyramide hat nichts mit irgendwelchen statistischen Vorkommen zu tun, sondern ist eine Abschichtung, eine qualitative, kann man sagen. An der Spitze steht sowas wie Sklaverei, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, die unter Druck gesetzt werden, die eingesperrt werden und sowas, ja. Und dann sind die Übergänge zu anderen Stufen fließend. Ganz unten am Sockel der Pyramide habe ich die Fälle, in denen Frauen das selber machen, aber meinetwegen kein Kondom verwenden, weil sie denken, dass sie für Sex ohne mehr Geld verdienen können. Oder indem andere Vorgaben, die man sich vorstellen könnte, nicht eingehalten werden. Dazwischen sieht man also eine große Bandbreite. Und die Idee des Regulationismus ist es, diese Bandbreite, wenn man so will, auszubuchstabieren und zu sagen, für jede Ebene finden wir eine passende Regulierung. Also Zwangsprostitution wird ausnahmslos und umfassend bestraft und strafrechtlich verfolgt. Klammer auf, schön wäre es, wenn das so klappen täte. Aber das hat andere Gründe, die auch mit beschränkten Ressourcen zu tun haben. Und dazwischen versuche ich halt, eine Art von Regel mir auszudenken, die Frauen schützt. Dazu gehört nach dem Prostituiertenschutzgesetz eine Anmeldepflicht oder die Möglichkeit, ein Bordell zu betreiben, ist ausgestaltet wie die Möglichkeit, ein Gewerbe zu betreiben. Ich brauche also eine Genehmigung. Ich kann Auflagen erteilen, dass man nicht im Hotel wohnen darf, dass es dort sanitäre Anlagen geben muss und so weiter und so weiter. Ja, und dann kann ich natürlich auch regeln, dass die Leute, die dort arbeiten, dass man da Sozialversicherungsbeiträge abführen muss.
Sexarbeit ist also nicht verboten, wird staatlich aber kontrolliert. Zum Beispiel eben durch die Registrierung von Sexarbeitenden. Und das findet man neben Deutschland auch in den Niederlanden und in Griechenland. Und mit dem dritten Regelungstypen wollen wir uns jetzt etwas intensiver beschäftigen. Dieser viel diskutierte Ansatz wird oft als nordisches Modell bezeichnet, weil sein Ursprung im Jahr 1999 in Schweden liegt. Mittlerweile wird dieser Ansatz aber auch in anderen Ländern wie Island, Norwegen, Frankreich und Israel gewählt. Zwar ist der Ansatz unter dem Begriff nordisches Modell bekannt und wird auch vielfach so umschrieben, die Formulierung selbst ist aber zur Charakterisierung des Modells eigentlich nicht wirklich geeignet. Der vielleicht aussagekräftigere Begriff ist die freie Kriminalisierung. Zum Teil wird auch der Begriff Kundenkriminalisierung verwendet, ersterer ist aber verbreiteter und deshalb werden wir diesen Begriff im Folgenden auch verwenden. Zudem ist bereits jetzt zu verdeutlichen, dass die Kundschaft in der Sexarbeit neben Männern natürlich auch unter anderem Frauen und Transpersonen beinhaltet. Allerdings existiert in der Praxis der Sexarbeit in der überwältigenden Mehrheit die Struktur weibliche Sexarbeiterin und männlicher Freier. Und diese strukturelle Geschlechterverteilung spielt in der Diskussion um Sexarbeit eine große Rolle. Darauf wollen wir später auch noch zu sprechen kommen. Und um diese geschlechterspezifische Dimension der freien Kriminalisierung herauszustellen, wollen wir den Begriff im Gegensatz zu den restlichen Begriffen nicht gendern, obwohl, wie gesagt, die KundInnen nicht immer männlich sind. Und eine Person, die sich in Deutschland seit langem für die Einführung der freien Kriminalisierung einsetzt, das ist die SPD-Politikerin Leni Breimeyer. Und auch mit ihr haben wir zu diesem Thema gesprochen. Sie ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete und zudem Vorstandsmitglied bei Sisters, einem Verein, der Frauen bei dem Ausstieg aus der Sexarbeit hilft und sie dabei begleitet. Und Leni Breimeyer war auch unter den Bundestagsabgeordneten, die 2020 in einem Papier die Einführung der freien Kriminalisierung in Deutschland forderten. Und sie hat uns die Grundzüge des Modells wie folgt erklärt.
Das beinhaltet einmal ein Sexkaufverbot und gleichzeitig bei Verstoß die Bestrafung des Freiers, des Sexkäufers und auf jeden Fall eine Entkriminalisierung der Frauen. Dazu gehört aber auch eine breite Aufklärung, breite Sexualaufklärung, auch in der Gesellschaft. Was ist Prostitution? Was macht es mit den Geschlechterverhältnissen? Und zum Dritten ist es auch wichtig, dass Frauen, die in der Prostitution sind, einfach Perspektiven bekommen. Das heißt, was auch dazu gehört, sind Ausstiegshilfen, die auch mit ordentlichen Finanzen hinterlegt sind. Also das ist der Dreiklang. Sexkaufverbot, Entkriminalisierung der Frauen, Ausstiegshilfen und Aufklärung.
Das heißt, der Kernpunkt der freien Kriminalisierung ist, dass Sexarbeit gesetzlich verboten wird. Dabei aber eben nicht die Frauen bestraft werden, sondern die Freier, also die, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und ob ein solches Modell in Deutschland realistisch und sinnvoll ist, das hängt von vielen verschiedenen Fragen ab.
Im Zusammenhang mit Sexarbeit stellt sich generell die Frage, ob diese eigentlich einen Verstoß gegen die Menschenwürde darstellt. Und dabei stehen sich zwei Positionen diametral gegenüber. Die eine Position argumentiert, dass bereits durch das Zurverfügungstellen weiblicher Sexualität für männliche Kunden gegen Entgelt patriarchale und hierarchische Geschlechterverhältnisse zum Ausdruck kämen. Die Einwilligung der SexarbeiterInnen könne zudem nur oberflächlich und mangelhaft sein, da sie sich oftmals aufgrund von starken wirtschaftlichen Zwängen zu dieser Tätigkeit entscheiden würden. Die andere Perspektive besagt wiederum, dass die Prostitution Ausdruck der sexuellen Selbstbestimmung sei, die sich aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ergibt. Die Würdeverletzung liege hierbei in dem Absprechen der eigenen Entscheidungsfähigkeit. Sexarbeit sei Care-Arbeit und eine gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit. Somit ist nicht Sexarbeit als solche erniedrigend, sondern der Status in der Gesellschaft. Demnach gebiete Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, es sogar Sexarbeit unter möglichst guten Bedingungen zu ermöglichen. Das bedeutet also legal, stigmafrei und mit dem Arbeitsschutz anderer Berufsfelder vergleichbar. Herr Professor Renzikowski sagt dazu Folgendes.
Verpflichtend wäre, wenn Sexkauf menschenwürdewidrig wäre, dann bräuchten wir über Vor- und Nachteile nicht reden, dann müssten wir es bestrafen. Das sehe ich allerdings nicht. Die Frage ist, wie man die Menschenwürde definieren will. Ja? Steht im Zentrum der Menschenwürde meine Autonomie? Das heißt, ich darf selber bestimmen, was ich mit meinem Leben mache? Wenn das der Fall ist, dann ist da die Diskussion zu Ende. Denn dann kann ich nicht hier gehen und sagen, ich weiß besser, ob du das willst oder nicht. Ich weiß, dass du das nicht willen kannst. Was soll denn das sein? Das heißt also, irgendeine Obermacht namens Staat schreibt mir vor, wie ich mein Leben zu führen habe, und das soll dann Menschenwürde sein? Nee. Oder aber ich gehe her und sage, Menschenwürde ist was auch immer, irgendwas Objektives, welches meiner subjektiven Bestimmung auch Grenzen setzt. Jetzt gibt's Ansätze für so eine Art objektive Bestimmung der Menschenwürde. Wir denken an ein Verbot des Zwergenweidwurfs, wo man kleinwüchsige Menschen dafür bezahlt hat, dass man sie weit werfen durfte. Die waren dann in irgendwelcher Schutzausrüstung, aber da haben sich halt andere einen sehr makabren Spaß mitgemacht. Und es wurde verboten, auch mit Berufung auf die Menschenwürde. Und das zeigt, dass man an sowas schon denken kann. Aber wie gesagt, ich meine, man darf die Autonomie nicht gegen die Menschenwürde ausspielen. Und die Menschenwürde fängt dort an, wo ich einen anderen nur als Objekt benutze. Das heißt, nicht nach seinem Willen und nach seiner Selbstbestimmung frage, sondern mich darüber hinwegsetze. Wenn das so ist, dann ist das nordische Modell jedenfalls vom Grundgesetz nicht verpflichtend vorgeschrieben.
Und auch Ruby Rebelde haben wir gefragt, was ihre Perspektive als Sexarbeiterin auf diese Thematik ist und ob sie Nachteile in diesem Modell sieht.
Also zuerst muss man mal sagen, dass der Begriff KundInnenkriminalisierung der richtige ist, aber der wird ja überhaupt nicht verstanden. Also wenn wir jetzt hier in diesem Podcast über KundInnenkriminalisierung sprechen, dann ist das ein Begriff, der in der Mehrheitsgesellschaft nicht im Gebrauch ist. Und das ist ein großes Problem. Das zeigt nämlich genau, dass an dem eigentlichen Inhalt einer solchen Gesetzgebung vorbei diskutiert wird. Die KundInnenkriminalisierung ist eine Vorstellung, die die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen kriminalisiert und sogenannte Kohärenzgesetze und Kohärenzrechte schafft, ja, die sich dann zum Beispiel auf Mietverhältnisse von Sexarbeitenden ausdehnen oder auf Dienstleistungen, die die Person, die in der Sexarbeit ist, in Anspruch nimmt. Die KundInnenkriminalisierung ist keine Antwort auf die sozialen Fragen, die Prostitution und Sexarbeit nicht aufwerfen, aber dennoch verhandeln. Denn bei der KundInnenkriminalisierung geht es darum, Sexarbeit und Prostitution unsichtbar zu machen und sie sozusagen in die Illegalität weiter zu verdrängen. Auch wenn BefürworterInnen das ständig leugnen, es ist aber dennoch so, dass in den Ländern, in denen diese Gesetzgebung schon praktiziert wird, ist es genau das, was KollegInnen berichten, nämlich dass Stigmatisierung und Diskriminierung zunimmt und ihre Rechte weniger einfach zu verfolgen sind. Zum Beispiel schon das Anmieten einer Wohnung ist ein großes Problem, oder Sexarbeitenden können die Kinder entzogen werden, weil sie eben als etwas moralisch Verwerfliches tun. Und genau das ist der Unterschied zu einer Herangehensweise, die in Deutschland als Autonomieprinzip bezeichnet wird. Es ist dagegen in Schweden ein Prinzip, das nennt man Kommunitarismus, und da geht es darum, eine Verhaltensweise gesellschaftlich-moralisch nahezulegen, und zwar für alle. Und in Schweden ging es daher immer darum, die Sexarbeit oder die Prostitution moralisch zu verurteilen. Und aus dieser Denkweise ist die KundInnenkriminalisierung entstanden. Und daran kann man erkennen, dass diese Art von Gesetzgebung eine moralische Lösung darstellt und die Menschen, die in der Sexarbeit sind, überhaupt nicht abholt. Und das wird also auch zur Folge haben und tut es in diesen Ländern schon. Sexarbeit besteht weiter, aber für die Personen hat sich die Situation in der Sexarbeit verschlimmert, verschlechtert und der Zugang zu Rechten hat sich erschwert. Das bedeutet eben halt auch, dass im Moment, wenn Leute für KundInnenkriminalisierung eintreten, also wie das ja hier auch im Podcast, habe ich gehört, passiert, dann ist erstmal zu fragen, wen betrifft das denn, wenn die KundInnenkriminalisierung umgesetzt wird in Deutschland? Und die Leute, die dafür sehr viel Werbung machen, die zeichnen sich nicht durch eine profunde Kenntnis der Personen in Deutschland aus, die Sexarbeit machen, sondern die haben moralische Gründe, um sich so eine Gesetzgebung zu wünschen. Und moralische Gründe sind vielleicht hehre Ideale, aber sie gehen an der Wirklichkeit der Menschen, die nach Deutschland migrieren und hier dann informell in der Sexarbeit arbeiten, leider komplett vorbei.
Sie spricht hier über eine KundInnenkriminalisierung. Wie bereits erwähnt, haben wir uns in diesem Podcast für den geläufigeren Begriff der freier Kriminalisierung entschieden, der meint aber dasselbe. Es fiel eben auch schon kurz der Begriff Kommunitarismus. Und das ist eine ganz gute Gelegenheit, kurz anzusprechen, was die verfassungsrechtlichen Unterschiede in Schweden und Deutschland sind, die die Gesetzgebung zur Sexarbeit bedingen. Kommunitarismus ist ein Begriff, der auf den schwedischen Politologen Bo Rothstein zurückgeht. Und der unterscheidet zwei Arten, das Verhältnis zwischen Staat und Individuum zu organisieren. Dem Kommunitarismus eben und dem Autonomieprinzip. Im Autonomieprinzip folgt der Staat der Einstellung des Menschen, unterschiedliche Auffassungen davon haben, was ein gutes und richtiges Leben ist, und er verhält sich neutral gegenüber den Lebensentwürfen seiner Bürgerinnen und Bürger. Und die staatlichen Eingriffe, die sind eben beschränkt auf Situationen, in denen die Entscheidungen eines Individuums die Freiheit eines anderen einschränken. Und wichtigste Aufgabe des Staates ist es, nach diesem Prinzip die Voraussetzung zu schaffen, dass Menschen wählen können, was sie selbst als moralisch richtige Lebensweise empfinden. Und anders eben im Kommunitarismus. Dort steht der Staat für kollektive moralische Prinzipien und entscheidet, welche Lebensentwürfe erstrebenswert sind. Und das gemeinsam Beste ist hiernach ein zentrales Kriterium, um zu beurteilen, ob die Präferenzen einer Person legitim sind. Stimmt der Lebensentwurf mit dem überein, was für das Kollektivgut ist, dann wird er zumeist akzeptiert. Das heißt, für Kommunitaristen bildet also der Glaube an ein gemeinsames Projekt und nicht wie für liberale Denker der Glaube an individuelle Freiheiten das Fundament der Gesellschaft. Und in Deutschland herrscht eben das Autonomieprinzip und in Schweden, wo das nordische Modell herkommt, der Kommunitarismus. Das sind also unterschiedliche Ansätze im politischen System und unterschiedliche Rechtsauffassungen, die auch begründen, warum in der Frage der Regulierung von Sexarbeit unterschiedliche Wege gewählt werden. Damit stellt sich natürlich die Frage, ob eine freie Kriminalisierung in Deutschland trotzdem möglich wäre. Und Professorin Sikorski erläutert, unter welche Voraussetzungen man diesen Gedankengang setzen müsste.
Das Ziel, Frauen aus der Elendsprostitution zu befreien oder die Auswirkungen, die die Prostitution mit sich bringt, die traumatisierend sein können, die in jeder Hinsicht schwierig sind, die zu vermeiden, erlaubt als, wenn man so will, Kollateralschaden, dass ich halt die Freiwilligen auch verbiete, weil ich sage, der Schutzbedürftigen ist so hoch anzusiedeln, weil es um so gravierende Auswirkungen für Körper, körperliche Unversehrtheit und so weiter geht, dass ich das andere in Kauf nehme. Damit könnte man das nordische Modell vielleicht begründen. Dann müsste ich aber zeigen, dass der Regulationismus den Schutz der Frauen nicht erreichen kann, dass das nordische Modell den Schutz solcher Frauen viel besser erreichen kann.
Grundsätzlich hat das Strafrecht eine Ultima Ratio-Funktion. Der Begriff ist hier im Podcast schon öfter gefallen. Es darf nur als letzte Möglichkeit eingesetzt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten keine Wirkung zeigen. Und deswegen, wie von Professorin Sikorski angesprochen, man müsste aufzeigen, dass die aktuelle rechtliche Regelung, also der Regulationismus oder andere Modelle nicht funktionieren, bevor man ein so einschneidendes Mittel wie die freie Kriminalisierung einführt, bei welchem man ebenfalls zeigen müsste, dass sie im Gegensatz zu den anderen Modellen die Ziele effektiv erreichen kann. Und dafür, Johanna, lohnt sich ein Blick auf die Datenlage.
Ende des Jahres 2019 gab es über 40.000 angemeldete Sexarbeitende und ein Fünftel davon hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Schätzungen zufolge ist die Dunkelziffer allerdings zwischen 90.000 bis 400.000 Sexarbeitenden in Deutschland. Die tatsächliche Lage kann also kaum realistisch angegeben werden. Außerdem gibt es auch keinerlei wissenschaftliche Aussagen über den Anteil von Zwangsprostituierten. Hierzu gibt es lediglich Schätzungen, die teilweise sehr hoch sind. Ein Erklärungsansatz für die hohe Zahl ist, dass diese vor allem von ehemaligen Zwangsprostituierten stammen, die eben nur einen Teil der Branche kennen. Frau Prallmeier schätzt die Lage folgendermaßen ein.
Worüber wir reden, wie viele deutsche Frauen haben wir, die in der Prostitution tätig sind und wie viele sind Frauen aus dem Ausland, Frauen, die aus Osteuropa, Südosteuropa, aus Afrika und zunehmend aus China von Menschenhändlern hierher verschleppt werden. Also das sind, ich meine, der untere Bereich ist 80%, wahrscheinlich sind es 95%.
Belastbare Zahlen sind aber, wie gesagt, schwer zu ermitteln. Das BKA meldete 2019 und 2020 jeweils rund 290 Fälle von sexueller Ausbeutung. 80% der Opfer hatten keine deutsche Staatsangehörigkeit. Und ein Fünftel der Opfer war nach dem Prostituierten-Schutzgesetz angemeldet. Ein weiteres Problem ist, dass Sexarbeit Raum für Gewalt bietet. Laut einer Studie vom BMFSJ erlitten mehr als 50% der SexarbeiterInnen psychische oder physische Gewalt durch Sexkäufer, Zuhälter oder Bordellbesitzer.
Sexarbeiterin Ruby Rebelde allerdings hält diese Studie für einseitig und wenig repräsentativ und sieht deren Erkenntnisse daher kritisch.
Weitere Studien dazu haben wir auf unserer Homepage verlinkt. Wer Lust hat, kann so nochmal einen differenzierten Blick auf die Situation werfen. Die Studien findet ihr unter www.jura.uni-leipzig.de/professur-professor-dr-hofen. Den Link findet ihr aber auch wie immer bei uns in den Shownotes. Frau Prallmeier berichtet aus ihren Erfahrungen bei dem Verein für Ausstiegshilfe Sisters Folgendes.
Bei uns ist diese Gewalt gegen die Frauen massiv und die Frauen haben null Chance, sich zu wehren, insbesondere wenn sie aus dem Ausland kommen und die Strukturen überhaupt nicht kennen und abhängig sind von Zuhältern, Menschenhändlern.
Interessant ist zudem, wie sich die Einführung der freier Kriminalisierung in anderen Ländern auf die Sexarbeit ausgewirkt hat. Aus entsprechenden Studien gibt es allerdings kein eindeutiges Bild. Beispielsweise verzeichnet eine Studie der schwedischen Regierung aus dem Jahr 2010 freie Kriminalisierung als Erfolg. Die Straßenprostitution sei dadurch um die Hälfte zurückgegangen, aber auch die Einstellung der Bevölkerung zum Kauf sexueller Dienste habe sich verändert. Viele befürworteten jetzt eine Kriminalisierung.
Ja, andererseits gibt es, wie zu erwarten, viel Kritik an dieser und weiteren Studien, die dieses Modell als erfolgreich bewerten. Zum einen seien die Daten zur schwedischen Gesetzgebung nicht eindeutig interpretierbar und kausale Zusammenhänge können nur schwer hergestellt werden. Außerdem würden die Studien ausweislich der Kritik methodische Schwierigkeiten aufweisen und die Stigmatisierung der SexarbeiterInnen, die hätte durch das Modell tatsächlich zugenommen. Im Hinblick auf eine Stigmatisierung durch die freie Kriminalität gibt Frau Prallmeier jedoch auch zu bedenken, dass auch unter dem liberalen deutschen Ansatz keinerlei Entstigmatisierung stattgefunden habe.
Ist aus Ihrer Sicht Prostitution in der deutschen Gesellschaft entstigmatisiert? Was würde denn Ihre Mutter sagen, wenn Sie am Kaffeetisch nächsten Sonntag erzählen, übrigens, ich habe mich entschieden, nach dem Studium als Prostituierte zu arbeiten? Was würden, also so, das ist doch, es ist nicht entstigmatisiert. Es ist nicht gelungen, in 20 Jahren die Frauen in der Prostitution stigmatisieren. Das macht die Gesellschaft. Und all diese Schimpfwörter, die wir kennen im Zusammenhang mit Prostitution gegenüber Frauen, die sind ja immer noch da. Da hat sich ja nichts bewegt. Das sagen ja auch Bordellbetreiber, dass sie nicht wollen, dass ihre Tochter als Prostituierte arbeiten.
Und Professorin Sikorski fasst die Datenlage zu den Studien so zusammen.
Es gibt auch keine wirklich belastbaren Daten über die Auswirkungen des nordischen Modells. Die Schweden, also die Regierung, die schwedische, findet alles wunderbar. Kritische Forscher finden alles ganz grauenvoll. Da ist also nichts, was man wirklich validiert sagen könnte, das ist ein Beweis dafür, dass das Sexkaufverbot besser ist. Und deswegen, solange man das nicht zeigen kann, halte ich das nicht für sinnvoll. Aber man muss natürlich jetzt auch abwarten, was die Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes bringt.
Professor Renzikowski hält es neben dem Blick auf aktuelle Zahlen und Studien auch für sinnvoll, vergleichbare Phänomene aus der Vergangenheit genauer unter die Lupe zu nehmen und daraus gegebenenfalls Schlüsse zu ziehen.
Und was mich dann wirklich interessieren würde, ist, wir haben eine sehr große Erfahrung mit einem solchen System. Das war die Prohibition in den USA.
Während der Prohibition in den USA wurde die Herstellung, der Transport und der Verkauf von Alkohol flächendeckend verboten, das dürften viele wissen. Das führte jedoch nicht zu einem starken Abfall des Alkoholkonsums, stattdessen wurde in Hinterzimmern illegal Alkohol ausgeschenkt und manche griffen schlicht zu härteren Drogen.
Es gibt wenige Phänomene, die kriminologisch so gut erforscht sind. Und man weiß, dass die Prohibition in den USA in den Anfang des letzten Jahrhunderts erst die Mafia und die organisierte Kriminalität so richtig stark gemacht haben. Man müsste jetzt also hergehen und sagen, aus welchen Gründen sollte eine vergleichbare Entwicklung beim nordischen Modell nicht eintreten können?
BefürworterInnen der freier Kriminalisierung sehen darin vor allem eine Möglichkeit, die gesellschaftliche Positionierung zu ermöglichen. Die Einführung der freier Kriminalisierung hätte neben einem schwer zu prognostizierenden Einfluss auf die tatsächliche Situation der Sexarbeitenden auch einen Effekt auf die gesellschaftliche Wahrnehmung der Sexarbeit. In diesem Zusammenhang offenbart sich eine tiefe Diskrepanz in der Wahrnehmung der Geschlechterverhältnisse in der Sexarbeit. Bemerkenswert ist dabei, dass sich zwei Positionen herausgebildet haben, die beide jeweils von Feministinnen vertreten werden und trotz gleicher Grundwerte kaum unterschiedlicher sein könnten. Auf der einen Seite wird Sexarbeit als Ausdruck der freien, selbstbestimmten Berufswahl angesehen. Die freiwillige Ausübung der Sexarbeit ist dabei in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz geschützt. Diese Position begreift Sexarbeit als ganz normale Dienstleistung, die durch die Gleichstellung mit anderen Berufen die erforderliche gesellschaftliche Anerkennung erfahren würde. VertreterInnen gehen von dem Grundgedanken aus, dass Sexarbeit in jedem System existiert und immer angeboten wird. Um den bestmöglichen Schutz für die Frauen in der Sexarbeit zu gewährleisten, müssten die realen Arbeitsbedingungen verbessert werden. Das heißt, es müsste einen sicheren Raum für Sexarbeit geben, es müssten Krankenversicherung angeboten werden und es müsste auch ein Schutz vor Gewalt gewährleistet werden. Die Einführung einer freien Kriminalisierung würde nur dazu beitragen, dass die Tätigkeit von SexarbeiterInnen erschwert und sie weiter stigmatisiert werden würden. In Hinblick auf die realen Bedingungen für die selbstbestimmte Sexarbeiterin scheint die freie Kriminalisierung unter diesem Blickwinkel wenig sinnvoll. VertreterInnen dieser Position sprechen sich daher in der Regel für liberale rechtliche Ansätze aus, die die Arbeitssituation in der Sexarbeit verbessern soll. Eine andere Position sieht Sexarbeit als männliche Machtdemonstration. Sexarbeit wird von den Angehörigen dieser Position grundsätzlich als Ausdruck der strukturellen Unterdrückung von Frauen und der Überordnung und Ausbeutung durch Männer angesehen. Dabei wird Sexarbeit vielmals als Symbolbild für patriarchale Gesellschaftsstrukturen angesehen. Frau Breimeyer sieht bereits die Legalität der Sexarbeit im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse als problematisch an.
Und ich frage Sie einfach auch, wenn Sie jetzt an der Uni sind und haben da ihren Kommilitonen da um sich rum und Sie gehen mittags in die Mensa und essen da irgendein Essen, der geht in die Stadt und kauft sich schnell eine Frau. Wie kommt denn der zurück? Wie guckt der denn sie an? Das heißt, das, was die Männer mit den prostituierten Frauen machen können, das macht auch was mit allen Frauen, die nicht in der Prostitution sind. Dieses Verächtliche, dieses Gewalttätige, das ist das, was mich wirklich auch umtreibt.
Zudem begreift die aufgeführte Position Sexarbeit regelmäßig als untrennbar verbunden mit Zwangsprostitution und Gewalt an. So kontrolliere während der Dienstleistung niemand, ob Abmachungen eingehalten werden würden.
Und wenn er mit ihr im Zimmer ist, kontrolliert kein Mensch, was er mit ihr macht. Und wenn sie sich traut irgendwie, wo soll sie sich beschweren? Beim Freier, beim Zuhälter? Das ist die Realität.
Zudem gibt es sogenannte Freierforen, in denen die Kunden sich oft gerade an der Ausnutzung und Erniedrigung der SexarbeiterInnen ergötzen.
Wie verächtlich da über Frauen berichtet wird und gesprochen wird und wie massive Gewalt und Übergriffigkeit und Abweichung von der vereinbarten, in Anführungszeichen, Dienstleistungen da abgefeiert werden.
Die VertreterInnen argumentieren regelmäßig für eine freie Kriminalisierung als Möglichkeit, gegen diese strukturellen Geschlechterverhältnisse in der Sexarbeit vorzugehen. Dabei geht es regelmäßig um den Schutz der Frauen in der Gesellschaft, also darum, was die Legalität von Sexarbeit mit dem Frauenbild macht. Durch die Einführung einer Freikriminalisierung wird sich eine Botschaft des Gesetzgebers gegen die patriarchalen Strukturen in der Sexarbeit erhofft. Das Zeichen soll lauten, man kann keine Frauen in Deutschland kaufen. Frau Breymeier erklärt den symbolischen und gesellschaftlichen Wert der freien Kriminalisierung folgendermaßen.
Ja, also was wir brauchen ist den Blick weg von den Frauen, dieses was macht die da oder der Ruck ist so kurz oder die ist doch eine Professionelle oder was auch immer. Weg von den Frauen, der Blick muss auf die Männer gerichtet werden, die sich einbilden, sie können mit weniger als irgendwie 2 Stundenlöhnen mit einer Frau machen, was sie können. Das geht einfach nicht. Dass Gewalt immer inbegriffen ist und Demütigung an der Tagesordnung ist und all diese Verletzungen, dass die Männer bei uns gesellschaftlich geächtet werden. Das ist mein Ziel.
Die freie Kriminalisierung sei also ein Signal dafür, dass die von den VertreterInnen behaupteten traumatisierenden und menschenentwürdigenden Verhältnisse in der Sexarbeit nicht geduldet werden würden. Und auch dafür, dass keine Frau als Ware gesehen werden könne. Allerdings wird unabhängig von der Sicht auf das Geschlechterverhältnis in der Sexarbeit generell bezweifelt, ob ein Gesetz überhaupt eine gesellschaftlich andere Wahrnehmung von Sexarbeit erreichen kann.
Das war jetzt viel Input, viele Begriffe und reichliche Abwägung und es bleibt bei dem, was wir zu Beginn gesagt haben. Es ist ein sehr sensibles Thema und es wird sehr leidenschaftlich diskutiert. Das ist aber auch verständlich, denn FeministInnen, SexarbeiterInnen, AussteigerInnen und PolitikerInnen teilen sehr unterschiedliche Auffassungen und Erfahrungen. Und das Spannungsverhältnis zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der SexarbeiterInnen und der Ausbeutung von Frauen durch Menschenhandel, das kann einfach schwer aufgelöst werden. Zusammengefasst, ich hoffe, wir konnten das herausarbeiten. Es gibt 2 denkbare Wege, die sich beschreiten ließen. Der Regulationismus oder die freie Kriminalisierung. Professor Renzikowski fehlt dabei in der deutschen Debatte und den Reformüberlegungen der Blick auf ein bestimmtes Land in Nachbarschaft zu Deutschland.
Die Niederlande haben den Regulationismus praktisch erfunden und haben einen nationalen Berichterstatter für Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und diese nationale Berichterstatterstelle hat darauf auch ein Auge. Und deswegen sind die Niederlande praktisch dauernd dabei, nachzuregulieren, zu ändern, zu merken, dieses Instrument hat nicht so gut funktioniert. Wir machen das jetzt da doch wieder ein bisschen anders und so weiter. Und was ich schade finde, ist, dass wir in Deutschland uns diese Erfahrungen aus den Niederlanden in keiner Weise zu eigen gemacht haben. In der politischen Diskussion hat man nie geguckt, was machen die, was haben die für Erfahrungen gesammelt, schlechte und gute.
Was aber bleibt, ist die Konfliktsituation. Einerseits wird angenommen, dass viele SexarbeiterInnen der Tätigkeit nicht freiwillig nachgehen. Und so wird eben auch für die freie Kriminalisierung argumentiert.
Des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in Europa rechtfertigt das Recht von einer Handvoll, von mir aus von 100, von mir aus auch von 200 Frauen in Deutschland, die sagen, wow, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das Leid der vielen, vielen anderen. Und da sage ich nein.
Wir haben aber gesehen, die Zahlen sind kaum konkret belegbar und unterscheiden sich sehr stark, je nachdem, wer sich dazu äußert. Und andererseits muss beachtet werden, dass sich in der Diskussion viele Personen beteiligen, die gerade nicht die Realität der Sexarbeit kennen, insbesondere PolitikerInnen. Und die Betroffenen, die sich äußern wollen und von der Realität erzählen möchten, die finden oft nur wenig Gehör. Und deswegen haben wir Ruby Rebelde gefragt, was sie den ZuhörerInnen mitgeben möchte.
Es ist ein großes Problem in Deutschland, dass das Stigma von Sexarbeitenden eben nicht nur Sexarbeitende betrifft, sondern der Bias sich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Und dass für Menschen, die mit dem Thema nicht vertraut sind, und das sind die allermeisten, diese sexarbeitsfeindlichen Positionen, die zum Beispiel Frau Breymeier vertritt, eben dadurch normalisiert werden. Und es macht im Prinzip die Frage auf, das sind einfach 2 widerstreitende Meinungen. Aber Diskriminierung ist keine Meinung. Also wenn SexarbeiterInnen ihre Rechte verlieren oder nicht frei entscheiden dürfen, wann sie der Sexarbeit nachgehen, wie häufig und durch Gesetze bevormundet werden, dann ist das Diskriminierung und dann fällt das nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Das ist schon auch einfach ein sehr ungleicher Kampf, der da gekämpft wird, ne? Also eine Gruppe, die sich eigentlich nicht wirklich outen kann gegenüber PolitikerInnen, die sehr viel Reichweite haben und bestens vernetzt sind, das ist schon ein großer Unterschied.
Ich hoffe, wir konnten die ganze Diskussion und die unterschiedlichen Ansätze so darstellen, dass man sich eine vielleicht etwas fundiertere Meinung zu diesem schwierigen Thema Sexarbeit bilden kann. Und auch wenn es noch etwas hin ist, wir sind gespannt, wie die Evaluation des aktuellen Gesetzes ausfällt. Und damit sind wir ein weiteres Mal am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, es hat euch interessiert und ihr seid bis zum Schluss mit dabei geblieben. Wir freuen uns auf die nächste Folge zum Thema Ökozid und wir hoffen, wir hören uns wieder.
Bis zur nächsten Folge haben wir aber wie immer eine Kripotz-Artikelempfehlung für euch. Diesmal stammt er von Professor Dr. Thomas Weigand und befasst sich mit den Erwartungen und Wünschen an die Kriminalpolitik bis 2025. Den Artikel findet ihr wie immer verlinkt unten bei den Shownotes. An dieser Stelle auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik an uns habt, dann könnt ihr uns entweder über Instagram schreiben, und zwar einmal @lehrstuhlelisahofen oder auch eine E-Mail, und zwar an jetzterstrecht@uni-leipzig.de. Jetzt erst recht ist ein Projekt des Legal Labs für Jura und Journalismus an der Universität Leipzig unter der Leitung von Frau Professorin Dr. Elisa Hofen. Produktion: Laura Barth, Johanna Demel, Leonard Becker, Jakob Horn, Julia Müller-Thuns und Erik Winter. Redaktion: Luise Peto, Anne Hermsdorf, Anna Rosenow. Musik: Jakob Horn. Tonschnitt und Postproduction: Erik Winter.